Save the Date. Deal Sourcing 2026. Am 15. September in Oberursel bei Frankfurt. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft über 1100 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Sichert euch jetzt euer Ticket. www.dealsourcing.de.
What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Michael Hetzstück.
Herzlich willkommen zu einer neuen Runde What's up, Corporate Finance? Ich bin Michael Hetzstück und darf heute für euch diesen Podcast moderieren. Unser Thema ist ein aktuelles, aber auch eins mit sehr langfristigem strukturellen Tiefgang. Wir sprechen über Chancen und Bedrohungen am Real Estate Investmentmarkt, speziell mit Fokus auf Handels- und Büroimmobilien. Eigentlich hatte der Markt, besonders hier in Deutschland, die Verwerfung der Hochzinsphase ja gerade überwunden. Der Dealflow sprang an, die Preise erholten sich. Gesunkene Zinsen und die Hoffnung auf einen Wirtschaftsaufschwung haben die Trendwende getragen. Jetzt aber haben der Iran-Krieg und die dadurch ausgelösten Sorgen vor steigenden Zinsen und einem weiteren Jahr ohne Wirtschaftswachstum das Bild verändert. Nur kurzfristig oder ganz fundamental, das möchte ich mit meinem Gast diskutieren. Jemanden, der viele Transaktionen und Restrukturierungen im Immobiliensektor sieht und begleitet. Till Wenke ist bei mir, Head of Real Estate bei der Finanzierungsberatung Hertha & Co. Schön, dass du deine Marktinsights mit uns teilst, lieber Till.
Hallo Michael und vielen Dank, dass ich wieder hier sein darf.
Wie stark hat denn der Iran-Krieg schon Spuren am deutschen Real Estate Investmentmarkt hinterlassen, Till?
Das geht leider sehr, sehr schnell. Also was wir im Investmentmarkt gar nicht gebrauchen können, das geht allen Investoren gleichermaßen, ist Unsicherheit. Und das ist quasi das Gift für den Investmentmarkt. Jetzt hatten wir gerade, ich sag mal, ein bisschen ein Hoffnungsschimmer gesehen, dass wir uns, ich sag mal, im makroökonomischen Bereich stabilisieren. Und dann ist natürlich sowas ein einschneidendes Ereignis wie der Iran-Krieg mit den absehbaren Folgen ein absolut negativer Einfluss, der uns jetzt wieder sehr, sehr stark zurückgeworfen hat.
Die Kapitalmarktzinsen sind bereits ein wenig gestiegen. Die Leitzinsen könnten bald folgen. Eine Zinspanik ist das aber allerdings definitiv noch nicht. Glaubst du, dass das Finanzierungsumfeld alles in allem stabil bleibt oder dass das auf der Zinsseite im Moment nur die Ruhe vor dem Sturm ist?
Nein, also ich fürchte, da braut sich wieder einiges zusammen. Was wir jetzt schon sehen, sind erste Inflationstendenzen, nicht nur über den Ölpreis, sondern eben auch schon in die weitere Preisgestaltung. Im produzierenden Gewerbe, die Vorprodukte steigen in den Preisen. Und das kann sich natürlich dann wieder sehr, sehr schnell in eine Inflation ausweiten, die dann wiederum mit einer Leitzinsveränderung einhergeht oder beantwortet wird, was dann natürlich wieder zu einer Verteuerung der Finanzierung führt und insgesamt das Finanzierungsumfeld schwächt. Insofern sehen wir jetzt schon bei den Banken auch die Erwartung steigender Zinsen, gerade im Bereich der jetzt anstehenden Prolongationen. Also da sehen wir tatsächlich, dass einzelne Prolongationen nur noch sehr, sehr kurzfristig vereinbart werden, weil man hier eben auf der Bankenseite schon stark ansteigende Zinsen erwartet und sich jetzt nicht längerfristig einen zu niedrigen Zins einloggen möchte.
Als wir das vor 4 Jahren gesehen hatten, im Nachgang des Ukraine-Kriegs, als die Inflation reinrollte und die Notenbanken begannen zu reagieren, hat das am Immobilienmarkt tiefste Spuren hinterlassen, ja fast schon Verwerfungen. Damals waren wir natürlich auf einem deutlich niedrigeren Ausgangsniveau bei den Zinsen, als das heute der Fall ist. Glaubst du, dass der Markt heute tendenziell in einer stabileren Grundverfassung ist, um vielleicht ein bisschen robuster gewappnet zu sein gegenüber dem, was da kommen könnte von Seiten der Zinsen und Notenbanken?
Also das Thema in der Immobilienbranche an sich ist ja, dass die Werte der Objekte im gewerblichen Bereich sehr, sehr stark von der Zinslandschaft abhängen. Und wenn sich die Zinsen wieder stärker verändern, dann schlägt das auch durch auf die Bewertung der Immobilien. Insofern, wenn wir jetzt wieder also in einem Bereich angekommen waren, in dem wir für einen gewissen Zeitraum eine Stabilisierung der Zinslandschaft gesehen haben, was dann auch dazu geführt hat, dass, ich sag mal, das Preisniveau auf Verkäufer- und Käuferseite wieder zueinander gefunden hat. Ja. Also wir haben große Abwertungen gesehen durch die stark gestiegenen Zinsen. Dann haben wir wieder in den letzten Jahren sind Schritte gesehen, die Zinsen wurden wieder gesenkt. Es hat sich ein neues Preisniveau im Gewerbeimmobilienbereich ergeben, von dem wir uns vermutlich jetzt wieder entfernen können. Und das ist dann natürlich gerade wieder die von mir vorhin angesprochene Unsicherheit, die sowohl die Investoren, die verkaufen wollen, als auch die Investoren, die kaufwillig sind, jetzt wieder dazu bewegt, wahrscheinlich erstmal abzuwarten, nichts zu tun, um zu gucken, wo entwickelt sich denn die Zinslandschaft hin und wie wird sich das auf die Preise auswirken. Also ich sehe jetzt schon wieder für dieses Jahr potenziell das Transaktionsvolumen deutlich geringer ausfallen, als das vielleicht noch zu Beginn des Jahres zu erwarten gewesen wäre.
Wo stehen wir denn bei den Bewertungen und den Leverages am Immobilienmarkt im Vergleich zu der Situation vor 4 Jahren?
Da muss man vielleicht mal ein bisschen in die Bankenlandschaft oder in die Finanziererlandschaft reingucken. Ne? Also Bewertungsniveau hatte ich ja angesprochen. Da sind viele Assetklassen, haben sich einer Bewertungskorrektur unterwerfen müssen. Ja, das liegt ganz einfach daran, dass wir bei dem jetzt aktuellen Zinsniveau die Faktoren, die wir vor 4 Jahren hatten, gerade im zum Beispiel Bürobereich, die sehen wir bei weitem nicht mehr. Wenn wir jetzt von der Finanzierungsseite kommen, haben wir gerade jetzt auch in den letzten Jahren eine deutliche, ich sag mal, Verringerung der Finanzierungsbereitschaft bei den Banken wahrnehmen können, die, ich sag mal, ihre Risikoeinschätzung und ihre Kreditvergaberichtlinien immer enger gefasst haben. Das heißt, aus der klassischen Finanziererseite von den Banken kommt in der gewerblichen Immobilienfinanzierung zögerlicher Kredit und auch, ich sag mal, niedriger Finanzierungsauslauf, als das in der Vergangenheit der Fall war. Insofern brauchen Investoren in der Regel einen höheren Eigenkapitalbedarf in Finanzierung, sowohl für den Ankauf von Objekten und Grundstücken, als aber auch für Projektentwicklung und Baumaßnahmen.
In welchen Bereichen des Immobilienmarktes siehst du denn die heftigsten Auswirkungen kommen in den nächsten Monaten?
Also wir haben natürlich schon sehr, sehr viele Herausforderungen gesehen auf der Seite der Projektentwicklung und der Projektentwickler. Da gibt es einfach wahnsinnig viele Projekte, die sich leider immer aufgrund der veränderten Gegebenheiten und des Marktumfeldes nicht mehr gerechnet haben. Das ist noch nicht, ich sag mal, bereinigt. Da werden wir auch noch weitere Themen auf einzelnen Projekten sehen und Projektentwickler, die Schwierigkeiten haben. Aber da ist natürlich schon wahnsinnig viel passiert. Vielleicht nochmal ganz kurz zu den Gründen an der Stelle. Also wir haben ja nicht nur eine deutliche Zinserhöhung gesehen und eine Bewertungskorrektur. Das heißt, das fertig entwickelte Produkt bringt am Ende einen niedrigeren Verkaufspreis ein, als das vielleicht bei der ursprünglichen Kalkulation des Projekts der Fall war. Sondern auf der anderen Seite haben wir auch noch eine erhebliche Baukostensteigerung, die dann eben bei vielen Projekten dazu führt, die ich vor ein paar Jahren angekauft habe, mit damals richtigen Grundstücksankaufspreisen, die aus heutiger Sicht viel zu hoch wären, lassen sich einfach nicht mehr wirtschaftlich umsetzen. Das führt dann dazu, dass sie stecken bleiben, dass die Kapitalreserven in diesen Projekten aufgebraucht sind und sich dann am Ende Finanzierer und Projektentwickler fragen, wie kommen wir denn hier aus dieser Situation raus? Solche Situationen haben wir in der Vergangenheit viel begleitet. Da gibt es Lösungen. Da müssen aber beide Seiten in der Regel auch Zugeständnisse machen. Das werden wir auch in 26 noch weiter sehen. Eine andere Herausforderung ist mit Sicherheit noch die große Refinanzierungswelle, auch bei Bestandsfinanzierung. Und das hängt dann natürlich wieder damit zusammen mit der Finanzierungsbereitschaft der Banken. Also wir haben in 26, 27 noch etliche Milliarden an gewerblichen Immobilienkrediten von deutschen Objekten, die zur Refinanzierung anstehen. Und da ist dann die Frage, mit welchen Konditionen werden diese Objekte refinanziert? Bietet der aktuelle Finanzierer überhaupt eine Refinanzierung an, die tragfähig ist für den Investor? Oder muss man sich hier, ich sag mal, eine externe Refinanzierung besorgen aus Sicht des Investors? Oder aber hilft alles nichts und das Objekt muss verkauft werden, weil ich einfach mit meiner Bank hier nicht in die Verlängerung der Finanzierung komme?
Wir haben ja neben den aktuellen Treibern noch strukturelle Treiber dazu, die darunter liegen. Die sind ja bei Wohnimmobilien und beim Tiefbau strukturell tendenziell positiv durch die Nachfrage, die jetzt entsteht, durch das Investieren der Sondervermögen beispielsweise. Aber zum Beispiel im Handel ist ja nach wie vor der Trend strukturell negativ. Viel Handel verlagert sich ins Internet. Seht ihr da im Bereich Warenhäuser, Handelsimmobilien jetzt sozusagen eine Doppelkrise, die strukturelle Krise, die jetzt auch noch mal getriggert wird durch die aktuellen Verwerfungen am Markt?
Also, ich sag mal so, der Handel ist ja nun schon seit vielen Jahren im Wandel, und bei den Handelsimmobilien, da gibt es auch, ich sag mal, eine Differenzierung, und da muss man vielleicht auch ansetzen. Also, das von dir angesprochene Warenhaus ist jetzt natürlich ein Riesenthema, auch mit einer Signa-Insolvenz und der da dranhängenden dritten Galeria-Insolvenz, die wir gesehen haben. Es gibt viele Warenhäuser natürlich, wo sind die in zentralen Lagen, in den Innenstädten, die aber nicht mehr angenommen werden. Das ist natürlich jetzt auch schon seit vielen Jahren ein Thema, eine Herausforderung. Einige davon sind bereits aufgegeben. Ich nehme an, dass das Thema Warenhaus sich in Deutschland über kurz oder lang komplett auslaufen wird. Es gibt nur noch einen großen Warenhausbetreiber, der ja nicht, ich sag mal, wahnsinnig stark aufgestellt ist. Insofern sehen wir da natürlich viele Objekte mit großen, tiefen Einzelhandelsflächen über mehreren Etagen, die ich an andere Einzelhandelsmieter nicht vermieten kann. Und dafür brauche ich natürlich eine Nachnutzungsidee, sofern diese vom Warenhaus aufgegeben werden. Da gibt es schon einige tragfähige Umnutzungskonzepte. Wir haben da Sachen gesehen, die dann eben auch gut funktionieren. Das sind dann meist Mischnutzung mit in den unteren Etagen Einzelhandelsnutzung, wenn der Standort das hergibt. In der Regel gibt er das beim Warenhaus her, und in den oberen Etagen dann eine Mischung aus Büro- und Gastronomieflächen. Gibt aber auch Konzepte, wo dann dazu auch noch, ich sag mal, gewerbliches Wohnen im Sinne von Serviced Apartments ein Teil der Flächen absorbieren. Also da gibt es gute Beispiele für, bleibt aber eine Herausforderung. Wir werden noch einige Warenhäuser sehen, die eine Umnutzung brauchen. Ich fürchte, wir werden auch das eine oder andere Warenhaus noch sehen, das als gestrandetes Objekt lange eine Innenstadt verschandeln kann. Also, weil es ist nicht so einfach für ein Warenhaus ein Nachnutzungskonzept zu finden, was dann auch wirtschaftlich tragfähig und umsetzbar ist. Wie gesagt, es geht, es gibt dafür Beispiele, aber es wird auch einzelne Lagen geben, wo das nicht der Fall sein wird. Aber kommen wir noch mal ein bisschen weg vom Warenhaus im Einzelhandel. Da sehen wir noch zwei, drei andere Themen im Moment. Das eine ist der sogenannte High Street Einzelhandel, also die Verkaufsflächen in den besten Lagen in den Innenstädten. Da tut sich aus Investitionssicht relativ wenig. Da sehen wir kaum Interesse. Allerdings muss man auch sagen, die Veränderung des Einzelhandels ist ja durch die Verlagerung ins Internet, die schon seit vielen Jahren läuft, in Großteilen abgeschlossen. Ja, und das führt dann auch zu dem nächsten, ich sag mal, Trend. Das Shopping Center ist aus Investorensicht wieder attraktiver. Wir sehen jetzt gerade bei funktionierenden Shopping Centern, also die überschaubaren Leerstand oder gar keinen Leerstand aufweisen, dass gerade internationale Investoren das hier in Deutschland attraktiv finden, in solche Objekte einzusteigen, weil dort die Preise einfach eine ja, interessante Rendite ermöglichen. Da sind die Preise nicht wahnsinnig ambitioniert, aber eigentlich kann man bei einem funktionierenden Shopping Center aus Investorensicht schon davon ausgehen, dass hier eine gewisse Stabilisierung des Einzelhandels schon erfolgt ist. Insofern tut sich da eine gewisse Belebung auf. Und was natürlich das letzte Segment, um es nicht zu vergessen, ist der Lebensmitteleinzelhandel. Der hat die letzten Jahre sehr, sehr gut funktioniert, auch aus Investorensicht. Der ist nach wie vor gefragt, und da tun sich auch, ich sag mal, Portfolioverkäufe auftun und in der Umsetzung durchgeführt werden.
Du hast eben das Wort gestrandete Objekte, Stranded Assets erwähnt. Wenn man hier in Frankfurt unterwegs ist, begegnen die einem tatsächlich zunehmend im Büroimmobilienmarkt. Also während hier in der Innenstadt tolle, klimaeffiziente, grüne, neue Türme entstehen, die zu horrenden Preisen vermietet werden und trotzdem eine riesen Nachfrage erfahren, beginnen mehrere ältere Türme, selbst in der City, leer zu stehen, und gerade in der Peripherie werden die komplett entmietet. Passiert am Büroimmobilienmarkt gerade so eine Art Trennung Spreu vom Weizen, wo wirklich gerade viele Stranded Assets drohen und in den nächsten Jahren vielleicht auch den Markt verstopfen könnten?
Ja, absolut. Und das ist, ich sag mal, das, was im Einzelhandelssegment schon weit fortgeschritten ist, erleben wir, ich sag mal, mit den veränderten Bürogewohnheiten seit der Corona-Krise, also jetzt erst seit einigen Jahren, findet hier ein Wandel statt, ne? Also wir sind irgendwie alle jetzt mittlerweile mit New Work vertraut. Die Firmen haben viele ihrer Mitarbeiter ins Homeoffice verlagert. Das führt natürlich dazu, dass ich deutlich weniger Bürofläche brauche, was als Unternehmen dazu führt, dass ich mir Raumkosten im erheblichen Umfang sparen kann und dass ich größere Flächen aufgebe. Und das ist aktuell der Trend. Zudem miete ich dann, wenn ich sowieso als Unternehmen umziehe, kleinere Flächen in besseren Lagen an, die ich dann auch noch am besten besonders, ich sag mal, ausstatten kann, um meine Mitarbeiter zu motivieren, auch noch mal ein paar Tage die Woche ins Büro zu kommen. Und das ist genau dieser Trend, den wir sehen, sogenannt Flight to Quality. Also alle suchen kleinere, aber moderne Büroflächen in besten Lagen. Und gerade in Frankfurt wird das sehr, sehr deutlich. Und insgesamt sehen wir hier eben auch steigende Spitzenmieten in allen deutschen Großstädten bei steigendem Leerstand. Und das ist ein Trend, der ist relativ neu, den gab es früher nicht. Normalerweise ging das immer, ich sag mal, ja, in gegenläufige Richtung und nicht gleichzeitig aufwärts, ne? Was passiert aber mit den Objekten, und ich glaube, darauf zielte deine Frage auch ab, die dann eben nicht mehr vermietet sind? Und wir sehen in allen deutschen Großstädten bereits sehr, sehr hohe Leerstände. In Frankfurt, um mal noch eine Zahl zu nennen, sind wir schon wieder über die Millionengrenze, also 1 Million Quadratmeter Büroflächenleerstand. Davon, und da will ich jetzt nicht zu sehr mutmaßen, ist mit Sicherheit ein großer Teil strukturell. Das bedeutet, den werde ich auch nie wieder als Bürofläche vermieten können, selbst wenn die Konjunktur irgendwann wieder deutlich positiver sich entwickelt. Das bedeutet also entweder, ich finde eine wirtschaftlich tragfähige Umnutzung für diese Objekte als Eigentümer oder aber als finanzierende Bank, oder das Objekt strandet, ja, und steht über einen längeren Zeitraum leer. Nun gibt es gute Ansätze und gerade was eben halt dringend benötigt ist in den meisten Städten, ist eben der Wohnraum. Und da eignet sich natürlich nicht jedes Büroobjekt zur Umnutzung in Wohnraum, auch im, ich sag mal, gewerblichen Wohnbereich mit Service Apartments, aber auch, ich sag mal, gibt gute Beispiele für alte Büroobjekte, die sich gut für Wohnnutzung und Umwandlung zu Wohnen eignen. Das funktioniert aber nicht immer, weil die technischen Gegebenheiten von Büroobjekten natürlich, ich sag mal, andere sind als von Wohnungen. Und was auch hinzukommt, ist gerade ein, ich sag mal, Nutzungsartenänderung in Bestandsobjekten, das ist natürlich sehr teuer und das darf man nicht vergessen, dass die Investitionskosten hier erheblich sind und dass sich das am Ende des Tages rechnen muss, was teilweise dazu führt, dass die dann aufgerufenen Mieten sehr, sehr hoch sein müssen, damit sich das rechnet. Und bei einigen Objekten rechnet sich das eben am Ende des Tages auch nicht, so dass das auch nicht in die Umsetzung kommt. Wir haben hier gerade ein ganz gutes Beispiel einer unserer Transaktionen. Das ist ein sehr, sehr großes Büroobjekt mit sehr viel Leerstand, bei dem man auch davon ausgehen muss, dass es struktureller Leerstand ist und deswegen eine, ja, Nachnutzung in einer anderen Nutzungsart nur möglich werden könnte. Wir haben da mit sehr, sehr großem Aufwand und unterschiedlichen sehr erfahrenen Dienstleistern über einen längeren Zeitraum unterschiedliche Machbarkeiten für dieses Objekt untersucht, in unterschiedlichen Nutzungsarten im Detail untersucht, auch insbesondere im Hinblick auf die Nachfragesituation und die Wirtschaftlichkeit. Und man kommt dann am Ende des Tages zu einem Ergebnis, dass sowohl Büro, aber auch Wohnnutzung oder andere Nutzungsarten wie Labore, Light Industrial Wohnen bei dem Objekt nicht lohnen. Ja, und dann ist man relativ schnell dabei zu sagen, gut, im Moment funktioniert das alles nicht, weil die Kosten einfach zu hoch werden, das kann ich nie wieder reinverdienen. Dann muss ich es leider leer stehen lassen.
Okay, dann nehmen wir jetzt mal die Marktsicht ein. Das klingt ja relativ problematisch, dass da in erheblichem Maße Abschreibungen anfallen. Es ist immer die Frage, wo im System fallen diese erheblichen Abschreibungen an? Siehst du ein Klumpenrisiko, dass bestimmte Segmente des Immobilienmarktes bei einer bestimmten Art von Investoren so große Einschläge verursachen, weil sie dort konzentriert sind, die Risiken, dass sie vielleicht ein systemisches Problem bekommen?
Also ich sage mal, so ein richtig systemisches Problem würde ich jetzt im Moment noch nicht sehen. Aber wenn man auch mal, ich sag mal, drauf guckt, was die BaFin in ihrem Risikoausblick für 2026 adressiert hat, die sehen 6 Hauptrisikofelder und eins davon aus Finanzmarktstabilitätssicht ist der Immobilienmarkt. Und worauf gucken die da genau? Die gucken auf die Immobilienfinanzierung und auf das Thema, was eben auch ein großes ist, sind die offenen Immobilienfonds. Und im Hinblick auf die Immobilienfinanzierung, und das ist natürlich auch der Teil, von dem wir kommen, da ist noch einiges, ich sag mal, in der Bearbeitung. Also was sieht die BaFin und wir da? Die Banken schieben ein großes Portfolio an Non-Performing Loans vor sich her. Das im europäischen Vergleich haben die deutschen Banken den größten Anteil. Und um das mal in Zahlen zu fassen, also je nachdem, ob man auf die systemrelevanteren oder auf die weniger systemrelevanten Banken guckt, ist man da im Bereich zwischen 4,5 und 6% im gewerblichen Immobilienfinanzierungsbereich mit einer Quote unterwegs. Das ist schon noch erheblich, obwohl wir natürlich jetzt im vierten Jahr der Krise schon den Eindruck haben, wir hätten schon eine ganze Menge an Problemfällen gelöst und bewältigt. Da ist noch einiges zu tun, was in den Kreditbüchern der Banken ja gelöst werden muss. Jetzt sind das, ich sag mal, die BaFin guckt natürlich auf die Banken. Die deutsche Bankenlandschaft oder die deutsche Finanzierungslandschaft im gewerblichen Immobilienbereich ist noch viel, viel breiter. Da gibt es eben neben den Versicherern, die auch im gewerblichen Immobilienfinanzierung gemacht haben, oder die Versorgungswerke, die in dem Bereich sehr stark aktiv waren. Und auch die haben noch einiges an Non-Performing Loans in ihren Büchern, bei denen es, ich sag mal, Lösungen braucht. Und in den nächsten Jahren wird es da, ich sag mal, weitere Herausforderungen geben. Was hat sich da jetzt kürzlich getan und verändert? Jetzt haben wir das Problem schon seit ein paar Jahren, auch auf der Finanziererseite. Und gerade im zweiten Halbjahr, im vergangenen Jahr, haben wir gesehen, dass die Finanzierer sukzessive nach Lösungen streben, also stärker nach Lösungen streben, als das vorher der Fall war. Das liegt natürlich auch, ich sag mal, damit zusammen, dass man vielleicht erstmal eine gewisse Zeit abwartet, sich die Karten legt, unterschiedliche Dinge probiert, dann führt das nicht zu einer Lösung und irgendwann muss man dann mal, ich sag mal, auch Lösungen sehen. Und auf der Bankenseite steigt auch mit längerer Verweildauer eines Kredits im Non-Performing Loan Bereich die Eigenkapitalanforderung, was dann natürlich bei den Banken drückt. Also die brauchen Lösungen, die wollen Lösungen. Das ist nicht nur bei den Banken so, sondern wir sehen das auch bei den Versorgungswerken. Und Lösungen ergeben sich dann häufig nur dadurch, dass die Finanzierer Zugeständnisse machen. Also im Sinne von, sie nehmen den Hit. Und das kann zwei unterschiedliche Formen im Prinzip annehmen. Das eine ist, man strebt den Objektverkauf an, in dem Wissen, dass der Verkaufspreis nicht reichen wird, um das ausstehende Darlehen vollständig zurückzuführen. Das haben wir mehrfach jetzt gesehen bei auch großen Transaktionen, wo dann die finanzierenden Banken im Bereich 20-30% schon verzichten mussten am Ende des Tages, weil es nicht einbringlich war. Und auf der anderen Seite sehen wir jetzt allerdings sehr, sehr, ich sag mal, noch Verhalten einzelne Adressen auch wieder Non-Performing Loans im Markt anbieten, also im Sinne von Loan Sales. Das ist auf Bankenseite sehr überschaubar. Ich erwarte auch keine große Welle. Wir sehen es aber auch von Nichtbanken, dass hier, ich sag mal, Versuche unternommen werden, die Portfolien zu bereinigen durch den Verkauf von notleidenden Krediten. Und da ist man schon immer, ich sag mal, wenn man sowas anstrebt, mit dem Wissen unterwegs, da wird man nie 100% bekommen, sondern das ist immer mit großen Haircuts verbunden, wenn ich versuche, Non-Performing Loans zu verkaufen.
Wenn du sagst, dass Finanzierer jetzt auch gezwungen sind zu verkaufen oder bereit sind, Haircuts hinzunehmen, bietet das theoretisch natürlich auch Chancen für mutige Käufer, dort am Distressed Real Estate Markt vielleicht sogar auf Schnäppchenjagd zu gehen. Gibt es solche mutigen Käufer im Moment am Markt?
Ja, das auf jeden Fall. Die Investoren sind da, die genau solches Produkt suchen. Die sind auch schon länger da. Im Moment, also bis vor kurzem gab es eben nicht genug Produkt für diese Investoren. Jetzt, wo, ich sag mal, die Finanzierer offener werden, eben auch solche Zugeständnisse zu machen, die dann den Investoren den Einstieg ermöglichen. Da gibt es genug Abnehmer. Das ist nicht der Flaschenhals bei solchen Problemlösungen.
Ich vermute, wo der Flaschenhals liegen könnte, weil auch die Problemlöser müssen ja auch eine Finanzierung mitbringen. Und wenn die Banken gerade dabei sind, ihre eigenen Portfolios ein bisschen auszumisten, wird da wahrscheinlich nicht die riesige Bereitschaft sein, neue Deals zu finanzieren. Liege ich da richtig oder falsch?
Das liegt im Prinzip richtig, wobei, ich sag mal, die Investoren, die jetzt gezielt auf solche Situationen suchen, wie wir sie gerade angesprochen hatten, die sind in erster Instanz erstmal gut kapitalisiert, ne? Also die kommen mit viel Funds, die sie eingesammelt haben bei ihren Investoren, die sie investieren wollen. Und dann erst im zweiten Schritt wird über die Zielkapitalstruktur, ich sag mal, intensiver nachgedacht, wo ich dann vielleicht auch nochmal mir Fremdfinanzierung dazu holen muss, um sowas dann längerfristig zu halten. Aber auch daran wird es, ich sag mal, im Distress-Bereich jetzt nicht scheitern, dass die Finanzierungsbereitschaft der Banken hier eingeschränkt wäre.
Gibt es alternative Player, die vielleicht auch in der aktuellen Lage besser passen zu Distressed Investments? Im Corporate-Markt sind es ja Debt Funds, spielen die auch im Real Estate-Markt eine Rolle?
Ja, also das sehen wir auch als einen weiteren sehr interessanten Trend, jetzt auch gerade verstärkt in der zweiten Jahreshälfte des letzten Jahres, dass die Debtfonds aus, ich sag mal, ihrem Nischendasein in Deutschland heraustreten. Und das hat, ich sag mal, ein bisschen Historie und Hintergrund. Bis vor gar nicht allzu langer Zeit, ja, hatten die Debtfonds in Deutschland relativ schwer, gegen die starke Bankkonkurrenz sich durchzusetzen und dort wettbewerbsfähig zu sein. Also Deutschland hat ja, ich sag mal, auch im Gewerbeimmobilienfinanzierungsbereich einen sehr großen Markt mit den Hypotheken und Landesbanken und auch mit den Volksraiffeisenbanken und mit den Sparkassen, die alle in diesem Bereich unterwegs sind. Ich will die Geschäftsbanken nicht vergessen, die sind da auch tätig. Insofern hat man immer eine relativ große Auswahl an Finanzierungsadressen schon im Bankensektor. Nun hatten wir ja vorhin schon besprochen, die Banken haben ihre Kreditvergaberichtlinien sehr stark verschärft und sind dementsprechend weniger bereit, auch höhere Finanzierungsausläufe zu begleiten. Und es kommt leider erschwerend auch noch hinzu, dass, ich sag mal, Risiken anders eingewertet. Also in der Bankenfinanzierung muss alles stimmen, damit der Finanzierungsprozess auch, ich sag mal, von Anfang bis Ende reibungslos durchläuft. Da positionieren sich die Debtfonds, die vorwiegend jetzt aus UK und auch aus USA nach Deutschland gekommen sind und hier einen Marktanteil von den Banken abnehmen wollen, etwas anders. Und das ist auch, ich sag mal, vergleichbar, diese Positionierung wie im Corporate Finance Bereich, wo die ja schon seit vielen Jahren in Deutschland sehr, sehr stark sind, gerade im Leverage Buyout Bereich, wo sie eben im Mitmarktsegment quasi gar nicht mehr wegzudenken sind. Also was machen die Debtfonds hier anders? Zum einen sind sie etwas risikobereiter, das heißt, sie können einen etwas höheren Finanzierungsauslauf bieten, als es die Banken tun. Sie gucken sich auch etwas nischigere Themen an, die bei den Banken nicht auf zu viel Gegenliebe stoßen. Also gerade so im Bereich vielleicht Umnutzung, Aufstockung, Nachverdichtung, Repositionierung von Immobilien haben die einen Vorteil. Aber auch gewerbliche Wohnthemen von Hotels, Studentenapartments, Service-Apartments, wo der Betreiber vielleicht noch keinen großen Track-Record hat, tun die sich natürlich leichter. Und was dabei der große Vorteil der Debtfonds ist, ist natürlich, die haben einen schlankeren Kreditanalyse- und insgesamt Kreditprozess, dadurch, dass dort weniger Leute mit dem Kreditprozess beschäftigt sind und dass auch die Entscheidungswege einfach kürzer sind. Also insofern kann der Debtfonds schneller eine höhere Transaktionssicherheit bieten, aber dann eben auch schneller eine Auszahlung vornehmen und zum Abschluss kommen, als das bei den Banken der Fall ist. Was sich jetzt nochmal geändert hat, also das, was ich eben gerade beschrieben habe, ist eine Entwicklung, die sehen wir schon seit ein paar Jahren. Was sich jetzt gerade geändert hat, ist, dass die Debtfonds sich nochmal von ihrer Investorenschaft anders mit Kapital versorgt haben. Also das bedeutet, sie haben Gelder eingesammelt, die niedrigere Renditeerwartung haben, als das in der Vergangenheit der Fall war. Und insofern können die Debtfonds jetzt eben auch konkurrenzfähiger vom Pricing her gegenüber den Banken anbieten. Das heißt, man ist dann beim Debtfonds, wenn ich mit dem die Finanzierung mache, noch ein bisschen höher in der Margenanforderung. Das ist aber mittlerweile auf 100, 150 Basispunkte runtergekommen bei einzelnen Anbietern. Und dadurch, dass ich auf der anderen Seite dann Vorteile habe, wie Geschwindigkeit, was für viele Investoren eben wichtig ist, oder aber ein höherer Finanzierungsauslauf, dann gehen einzelne Finanzierungen, die noch vor einem Jahr immer bei Banken gelandet wären, gehen an die Debtfonds. Und da können sich die Debtfonds im Moment immer stärker behaupten. Und ich sehe auch, ich sag mal, eine Entwicklung, dass die ihren Marktanteil perspektivisch deutlich erhöhen werden.
Das heißt, das Angebot wird auch angenommen von den Investoren am deutschen Immobilienmarkt?
Ja, absolut, absolut. Also die Vorteile werden auf der Investorenseite gesehen und das, ich sag mal, noch etwas höhere Pricing, das ist, wenn sich das Projekt ansonsten rechnet, absolut verschmerzbar. Und dazu kommt natürlich auch die zeitliche Komponente. Also wenn ich gucke, wie schnell komme ich hier in den Baufortschritt, durch die Auszahlung, die ich schneller erhalte, weil der ganze Kreditprozess schneller geht, dann spare ich da natürlich auch schon wieder ein paar Monate die Zinsen. Und dann kann ich auf der anderen Seite eben auch mal 100 Basispunkte mehr bezahlen. Also das wird angenommen. Und ich würde sogar, ich sag mal, den Ausblick wagen, dass das in eine Richtung geht, wo der Marktanteil tatsächlich auch irgendwann mal signifikant wird. Also wenn wir das jetzt hier mal für den deutschen Markt angucken, haben die vielleicht 10% Marktanteil. Wenn wir rüber gucken nach UK, das ist natürlich eine andere Bankenlandschaft, in den USA genauso, viel kapitalmarktorientierter in der Finanzierungslandschaft. Da sind wir aber bei UK 40% Debtfonds im gewerblichen Immobilienfinanzierungsbereich zu den Banken und in den USA jenseits der 50%. Ne? Also das wird noch eine ganze Weile dauern und vielleicht kommen wir da in Deutschland auch nicht hin. Dafür haben wir eine zu große Bankenlandschaft und auch eine sehr starke Bankenlandschaft. Aber ich sehe das schon, das wird in den nächsten Jahren signifikant ansteigen. Und das wird in vielen Finanzierungen immer die Frage sein, macht es die Bank oder gehe ich lieber mit dem Debtfonds?
Das ist eine interessante Parallele zum Corporate-Markt. Dort kamen die Debtfonds in Deutschland ja auch erst richtig an nach der Finanzkrise. Also dass sie praktisch diesen Zeitraum genutzt haben, als die Banken auf der Bremse standen, um sich hier bekannt zu machen, um mehr Netzwerke aufzubauen, um Transaktionen zu tätigen. Der Vorteil der Real Estate Debt Funds im Moment scheint es zu sein, dass die noch nicht so groß investiert sind, weil die Corporate Debt Funds sind ja jetzt auch in der letzten Krise nach dem Ukraine-Krieg ordentlich unter Druck gekommen. Das scheint ja hier noch nicht der Fall zu sein.
Ja, also ganz so stimmt das natürlich nicht, sondern wir haben hier auch schon Debtfonds gehabt, die auch im Nachgang zur globalen Finanzmarktkrise eine Chance bekommen haben, dadurch, dass damals natürlich auch die Banken ihre Finanzierungsbereitschaft stark reduziert haben und dann damals eine Nische gelassen haben für die Nachrangfinanzierung. Also wir haben viele Mezzanine-Debtfonds gesehen, die sich in Deutschland etabliert haben in den Jahren bis 2020. Die waren auch, ich sag mal, gerade aus der Projektentwicklungsfinanzierung und auch aus der Grundstücksankaufsfinanzierung quasi nicht mehr wegzudenken. Ne? Also die waren immer da. Die sind natürlich jetzt durch, ich sag mal, die Verwerfung und die Preiskorrekturen so stark unter Druck geraten, dass einige davon eben auch ihr Geschäft einstellen mussten und vom Markt verschwunden sind. Was wir jetzt sehen, ist, ich sag mal, ein Wiederaufkommen oder Wiedererstarken der Debtfonds in der gewerblichen Immobilienfinanzierung. Die kommen aber mit einem anderen Produkt und das sind andere Adressen. Das andere Produkt ist vor allen Dingen gegenüber dem, was früher da war, was stark war, die Mezzaninfinanzierung, ist heutzutage der Whole Loan, ja, im Koppelpreis sagen wir Unitranche. Das heißt, die Gesamtfinanzierung, die ganze Gesamtdebtstruktur kommt aus einer Hand. Ja. Das heißt, ich brauche keine strukturierte Finanzierung mehr mit mehreren Kreditgebern, sondern ich habe meinen gesamten Leverage als Whole Loan von einem Debtfonds, was ist mir, ich sag mal, den Gesamtfinanzierungsprozessen natürlich auch deutlich vereinfacht. Ich brauche keine Interkreditorenvereinbarungen zwischen unterschiedlichen Finanzierern und habe auch nur einen Kreditvertrag. Also das ist ein anderes Produkt, was angeboten wird. Es sind andere Player, die das Produkt anbieten. Und insofern ja, sehen wir da eine sehr, sehr starke Entwicklung und erwarten da eben auch ich sag mal, einen signifikanten Marktanteil bei diesen Anbietern.
Ziehen wir mal ein Resümee unseres Podcasts, lieber Till. Du hast uns jetzt viele Facetten sehr intensiv aufgezeigt, wofür ich dir sehr dankbar bin. Wie ist denn ein Ausblick für den Rest des Jahres am Real Estate Investmentmarkt in Deutschland und vielleicht auch, weil ich mir denken kann, wie du die Frage beantworten wirst, darüber hinaus für die nächsten 1-2 Jahre? Wie wird sich die Transaktionstätigkeit entwickeln und werden wir besondere Ereignisse erleben, die vielleicht ein Schlaglicht auf diesen Markt werfen können?
Also ich wage mal einen Ausblick und das wird wenig überraschend sein nach dem, was ich bisher gesagt habe. Also dieses Jahr wird noch sehr viel Problembehandlung sein, Kredite, die mit Objekten besichert sind, die auch, ich sag mal, Schwierigkeiten haben und vom Markt nicht gut aufgenommen werden können. Ich erwarte einen sehr verhaltenen Transaktionsmarkt, was natürlich jetzt auch damit zusammenhängt, dass wir wieder makroökonomische Ereignisse haben, die den Transaktionsmarkt sehr stark hemmen werden. Ja, also das führt natürlich jetzt wieder dazu, dass viele Investoren nicht bereit sind, im Moment irgendwas zu machen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich die Tendenzen, dass Finanzierer Lösungen für ihre Problemkredite haben wollen und sich deswegen bewegen. Also und das Kapital ist eben da, um auch solche Probleme zu lösen. Also ich glaube, ja, nach wie vor dieses und nächstes Jahr viel, ja, Problemlösung, viel Restrukturierung und sehr verhaltenes Transaktionsgeschehen. Ich hoffe, dass wir dann irgendwann auch mal wieder in ruhigeres Fahrwasser kommen und auch, ich sag mal, verlässliches, längerfristig planbares Umfeld bekommen, das dann eben auch wieder dazu führt, dass wir eine deutlich höhere Transaktionshäufigkeit und Anzahl sehen werden. Aber bis dahin leider ist es noch ein weiterer Weg.
Es klingt für mich so, als ob ihr anders zu tun haben werdet dieses Jahr als vor ein paar Wochen erwartet, aber dass euch die Arbeit wahrscheinlich nicht ausgehen wird. Lieber Till, das war ein riesiger Markt, den wir hier abgegrast haben und eine Menge Input für eine knappe Dreiviertelstunde Podcast. Ich bin dir sehr dankbar, dass du uns da mit reingenommen hast, dir die Zeit genommen hast heute für uns.
Vielen Dank, Michael, hat viel Spaß gemacht.
Und der gleiche Dank gilt natürlich euch da draußen ebenso für eure Zeit und für euer Interesse. Ich hoffe, ihr fandet unser Gespräch ebenfalls interessant und ich sage für heute Tschüss und auf Wiedersehen bei WhatsApp Corporate Finance. Euer Michael, heute mit dem Immobilienexperten Till Wenke bei WhatsApp Corporate Finance. Auf bald!
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com